gibt es einfach nur eine Predigt ohne PowerPoint und ohne Flipchart, einfach nur der Text. Wir und ihr, ich und ihr und so. Genau, einfach. Und gleich, wir fangen auch gleich mit dem Text heute an, nämlich Markus 4, 35 bis 41. Und wie gesagt, wir haben keine PowerPoint, also wer ein Handy dabei hat, eine Bibel drauf hat, kann gerne mitlesen. Oder vielleicht hat jemand ja auch eine Bibel dabei, trägt die mit rum, es wäre nicht verkehrt. Genau. Markus 4, 35 bis 41. Und wer jetzt nicht mitlesen kann, der kann ja zu Hause heute nach dem Mittagessen nochmal nachgucken, dass alles so stimmt, was ich hier gesagt habe. Genau, also ich warte noch kurz, Markus 4, 35 bis 41. Eigentlich auch eine bekannte Geschichte und trotzdem steckt unglaublich viel drin. Interessanterweise, wir haben gar nicht abgesprochen heute, was so kommt. Im ersten Lied kam das schon vor, was in der Predigt oder im Text auch hier vorkommt, nämlich die Stillung des Sturms. Und da hatten wir es ja, wenn Friede mit Gott, meine Seele irgendwie und dann, wenn Stürme auch toben, so ungefähr hieß es. Genau, also der Bibeltext. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel. Und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweige und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich, ist schon zum zweiten Mal, gell? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Wir alle kennen wahrscheinlich diesen Satz, da hilft nur noch beten. Das sagen wir manchmal, wenn wir so richtig in einer schwierigen Situation sind, wenn wir selber nicht mehr weiter wissen, wenn wir keine Ahnung mehr haben, was jetzt noch zu tun ist, wenn es auf normalem Weg keine Möglichkeit mehr gibt oder nicht, wir es ja nicht sehen, dass sich was verändert. Und dann sagen wir als Christen vielleicht, aber auch sonst Menschen sagen das manchmal, da hilft jetzt nur noch beten. Und wenn es jemand einfach so sagt, ohne groß nachzudenken, dann ist das meist eher ein bisschen ironisch auch oder auch ein bisschen resigniert zu sagen, jetzt brauchen wir ein Wunder. Also quasi, ich habe keine, sehe nichts mehr, aber ein bisschen Humor ist noch dabei. Vielleicht tut ja noch irgendwie irgendwer irgendwas. Genau, da hilft nur noch beten. So war es ja ein Stück weit. Ist diese Geschichte hier ja auch so, ne? Die sind da auf dem See und das Schiff geht fast unter. Und was machen sie? Sie beten. Sie konnten damals ganz konkret natürlich beten, indem sie dorthin gelaufen sind zu Jesus, der hinten im Boot war und geschlafen hat. Da hilft nur noch beten und sie gehen zu Jesus und wecken ihn auf. Ich habe mich gefragt, warum steht diese Geschichte denn in der Bibel? Was wollte Markus damit? Warum schreibt er diese Geschichte? Vielleicht das, weil wir sagen, ja, also wir beten ja oft erst dann, wenn es nicht mehr anders geht. Am besten, wir fangen gleich mit Beten an. Nicht erst, wenn kein Ausweg mehr da ist. Sollen wir mehr beten? Sicherlich auch richtig. Ich dachte so, können wir aber auch vorstellen, diese Geschichte steht hier, weil Stürme einfach auch zum Leben dazugehören. Stürme, Schwierigkeiten, Herausforderungen sind einfach ein Teil des Lebens. Und ich entdecke hier im Text, habe ich zwei Gründe entdeckt, warum da jetzt ein Sturm kommt oder was so der Hintergrund sein könnte für diese Stürme. Das erste nämlich ist ja, sehr interessant, die Initiative über den See zu fahren, geht von Jesus aus. So Jesus sagt, lasst uns hinüberfahren. Jesus führt sie und ich glaube nicht, dass Jesus nicht wusste, was da kommt. Ich glaube, Jesus wusste, was passiert. Jesus führt die Jünger sozusagen direkt in den Sturm rein. Er bringt sie dort auf das Wasser, auf das Meer, in ihr Boot und dann rein in diesen Sturm. Sie selber waren hier, von daher gesehen, gar nicht schuld daran, dass jetzt Stürme ins Leben kommen, dass es schwierig wird. Das denken wir ja manchmal. Wenn es irgendwie richtig schwierig wird und die Herausforderungen groß sind, dann denken wir manchmal, oh, was habe ich falsch gemacht, woran liegt es, was ist vielleicht, ja, was, wo liegt es an mir? Hier, dass sie auf dem Meer sind und dass der Sturm kommt, das war nicht die Schuld der Jünger. Da konnten die jetzt nichts dafür. Sie waren einfach wurden hineingeführt von Jesus, direkt, möchte ich mal behaupten, in diesen Sturm. Nicht, weil Jesus ihnen Angst machen wollte, sicher nicht. Und nicht, weil Jesus eine Freude dran hat, seine Jünger uns in Situationen reinzuführen, wo es richtig schwierig wird und wo wir dann an unsere Grenzen kommen und so richtig anfangen können rumzuheulen und zu sagen, oh, was ist alles so schwierig. Ich glaube, der Grund eigentlich, warum Jesus die Jünger da reinführt, ist, es gibt was zu lernen. Weil im Markus-Evangelium und auch sonst, wo diese Geschichte erzählt wird, da hatten die Jünger vorher ganz arg viel gehört. Jesus hat viel mit ihnen gesprochen, hat viel ihnen aufgezeigt. Er hat die 12 Jünger zum Beispiel ausgesucht, steht davor im Markus-Evangelium. Er hat den Jüngern etwas erklärt über das, dass sie Jünger sind, dass er zu Menschenfischen machen will. Er zeigt ihnen etwas über die Aufgabe vom Sämann. Das ist ein Gleichnis, das vorher erzählt wird. Warum sie denn was weiter sagen sollen, dass das Reich Gottes gekommen ist, dass die Zeit der Ernte da ist. Er sagt ihnen manches von der Verheißung. Sie saßen, ich möchte es mal so sagen, die saßen quasi im Unterricht bei Jesus zuvor. Jesus hat ihnen Theorie, Glaubenstheorie erzählt, beigebracht, gesagt, um was es geht, gesagt, was wichtig ist. Das war so quasi, ja, wie jetzt heute hier. Wir sitzen hier im Unterricht nicht, aber im Gottesdienst. Wir hören eine Predigt, wir beschäftigen uns mit Gottes Wort. Das ist ein Stück weit das, was die Jünger bisher erlebt hatten, hier im Markus-Evangelium. Also quasi der Theorieteil von dem, was Glaube ausmacht, was Glaube bedeutet. Und jetzt geht's in den Praxisteil. Jetzt geht's darum, Glaube zu leben, nicht nur zu wissen und zu kapieren und zu verstehen, weil über Glauben lässt sich ja leicht reden. Darüber zu reden, wie man Gott vertrauen kann, wenn man hier so schön auf dem Stuhl sitzt oder hier vorne steht und predigt, das ist relativ einfach. Viel von der Bibel zu wissen, das ist wichtig, ganz klar. Das ist auch Glaube. Theologische Glaubenssätze zu hinterfragen und sich damit zu beschäftigen und nachzulesen und zu forschen, was denn das meint, das macht Spaß mitunter. Die richtige Theologie, und da sind wir ja im Pietismus, wo wir ein Stück weit dazugehören, ja eigentlich recht gut, das ist wichtig, die richtige Theologie zu haben, das Richtige zu glauben, das Richtige zu wissen. Aber das allein ist nicht Glaube. Das hier im Gottesdienst sitzen, die Theoriestunden von Jesus zu genießen, das ist nicht allein Glaube. Sondern so richtig fängt der Glaube ja an, morgen wieder, am Montag. Montag bis Sonntag, bis Samstag. Da beginnt Glaube. Da ist Glaube tatsächlich herausgefordert. Da ist Glaube ist dann auch Leben. Und das ist auch das, was das Leben mit Gott ja so richtig wertvoll macht. Das, was Leben mit Gott wertvoll macht, ist nicht nur die Theorie, natürlich auch die Barmherzigkeit und dieses Wissen von seiner Liebe und alles das. Aber Glaube wird richtig spannend und schön und macht Spaß, in Anführungsstrichen, wenn es in die Praxis geht. Und da führt Jesus sie hinein. Das ist, ich weiß nicht, wer ist denn Skifahrer von uns hier? 1, 2, 3, 4, 5, ja, ich weiß auch schon länger nimmer. Genau. Also Skifahren ist ganz was Tolles. Man kann sich aber auch theoretisch mit Skifahren beschäftigen. Also alle von euch, die jetzt nicht wissen, wie toll Skifahren ist, schiebe kurz eine Einheit ein, wie Skifahren funktioniert. Okay? Leg die Skier schulterbreit parallel zueinander und quer zum Berg in den Schnee. Nimm die Stecken in die Hand, entferne den Schnee von der Sohle des Skischuhs und steige mit der Schuhspitze in die Bindung des ersten Skis. Drücke dann die Ferse hinunter. Anschließend kannst du den zweiten Ski genauso anziehen. Such dir nun eine einfache, großzügige Piste mit leichtem Gefälle. Das kann durchaus auch ein Kinderhang sein, der nur eine minimale Neigung hat. Diese Neigung reicht für den Anfang vollkommen, um mit den Skiern ins Gleiten zu kommen. Die einfachste Technik ist am Anfang die Schussfahrt. Dreh dich mit den angezogenen Skiern senkrecht zum Hang, stell die Skier schulterbreit und parallel zueinander auf und stütze dich währenddessen auf den Skistöcken ab. Zieh nun die Stöcke aus dem Schnee und los geht's. Wenn es dir zu schnell wird, dann gehst du mit den Skiern in den Pflug. Bilde hierfür mit den Skiern ein V, Skispitzen zusammen und Skienden auseinander. Und drücke auf die beiden inneren Skikanten. So wirst du automatisch wieder langsamer. Die Skistecken kannst du für diese Übung nach hinten strecken. Die werden nicht benötigt. Wenn du das Abbremsen im Flug und das Schussfahren am leichten Hang beherrschst, geht es an die erste leichte Kurve und somit den Richtungswechsel. Und das geht so. Fange parallel zum Hang an und drehe die parallel gestellten Skier in eine leichte senkrechte Richtung zum Hang. Wenn du mit der linken Schulter zum Hang stehst, drehe die Skier langsam senkrecht zum Berg im Uhrzeigersinn. Nun fängst du automatisch an zu gleiten. Um eine Kurve nach rechts zu fahren, kippst du zunächst auf die Füße in die rechte Richtung, fasst zugleich die Knie und kippst dann die Oberschenkel und Hüfte nach rechts. Drück dich mit dem rechten Fuß fester ab, rechte Außenkante, um die Rechtskurve zu vollenden. Nun hast du die erste Rechtskurve gemeistert. Um eine Linkskurve zu meistern, musst du alles spiegelverkehrt ausführen. Dies solltest du so lange üben, bis die Kurven flüssig und sicher funktionieren. So, jetzt könnt ihr Skifahren. Soweit die Theorie. Aber ihr habt jetzt zwar auch gelacht, es hat euch wohl Spaß gemacht, aber nicht zu vergleichen, die Skifahren und schon Skifahren waren, werden Sie mir bestätigen. Das macht, wenn man es wirklich macht, viel, viel mehr Spaß. Super, in die Kurven zu gehen und carven und so, genau. Das ist also quasi der Unterschied zwischen Theorie, Skifahren in der Theorie, ja, witzig irgendwie, aber tatsächlich zu fahren ist ganz was anderes. Und ich bin überzeugt, und so ist es genauso im Glauben auch. Die Glaube, Jesus in der Theorie kennenzulernen, mit Jesus unterwegs zu sein, im Wissen, was er alles für uns getan hat, das ist spannend, das ist schön. Aber so richtig Spaß und so richtig schön wird Glaube dort, wo er in die Praxis kommt. Weil es ist ja so, die Erfahrung haben wir vielleicht wahrscheinlich schon gemacht, spannende und schwierige Situationen, Zeiten lassen uns den Wert des Glaubens, den Wert unserer Beziehung, den Wert der Liebe Gottes zu uns, den Wert dieser Geborgenheit in ihm nochmal ganz anders und wertvoller erleben. Und da wird Glaube zu etwas, was man spürt. Und da wächst dann auch der Glaube, da wächst unsere Beziehung. Ich glaube ja, dass wir hier bei uns, in unseren Kreisen, sage ich mal, bei uns im Bezirk, da ist in dem noch mehr Wissen über Gott nicht mehr viel Wachstumspotenzial für unser Leben, für unseren Glauben, weil wir schon so viel wissen, weil wir schon so viel im Kopf dazu haben. Dass unser Glaube wächst, dass unser Glaube spannender wieder wird vielleicht, das hat was mit der Praxis zu tun. Dort, wo wir uns drauf einlassen und dort, wo wir Wege gehen mit Jesus. Und ich denke, das ist mit ein Grund, warum Jesus die Jünger dort jetzt in diesen Sturm hineinführt. Und vielleicht hast du ja gerade wirklich ähnliche Situationen, wo du sagen wirst, das fühlt sich an wie ein Sturm. Vielleicht eine Krankheit. Oder dass ein naher Verwandter krank ist, Diagnose bekommen hat, die das ganze Leben durcheinander bringt, wie ein Freund jetzt, dessen Frau einen Hirntumor hat. Das bringt alles durcheinander. Vielleicht ist es auf der Arbeit sehr herausfordernd zurzeit bei dir. Und denkst, wow, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Vielleicht erlebst du aber auch Anfeindungen oder Spannungen in der Nachbarschaft, im Umgang mit Menschen. Zunächst mal ist es nicht unbedingt deine Schuld. Ja, wir Christen können uns schon manchmal tatsächlich blöd verhalten und sind dann vielleicht auch selber schuld manchmal. Aber es ist nicht unbedingt deine eigene Schuld. Das gehört dazu, das ist das Leben. Und vielleicht ist es tatsächlich auch so, dass Jesus das nicht abgewendet hat und dich da nicht bewahrt hat vor irgendwelchen Schwierigkeiten, weil da drin was zu lernen ist. Weil du da drin ihn besonders erleben darfst und erleben kannst. Und dann dürfen wir, klar, natürlich zu Jesus kommen, mit ihm reden. Also der erste Grund, warum Stürme gibt, warum die im Sturm waren und glaube auch, warum es Stürme gibt in unserem Leben, weil Gott uns manchmal bewusster auch hineinführt oder manches Mal Dinge nicht wegnimmt, weil es einen Praxisteil braucht. Dann gibt es aber noch eine andere Beobachtung und das ist auch nochmal ein Grund, warum das eine oder andere in unserem Leben vielleicht schwierig ist. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, es ändert sich das Personalpronomen, also wer der Handelnde ist. In Vers 35 heißt es, und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen, also Jesus, lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Also Jesus ist der, der sagt, lasst uns über den See fahren. Und dann heißt es, und sie, da könnte Jesus ja noch dabei sein, der die Leute mit weggeschickt hat, aber es heißt dann, und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Also jetzt sind sie die Aktiven. Es waren ja auch die Fischer waren. Die wussten, wie man über den See fährt. Jesus war ja nur Schreiner und Zimmermann, wobei das auch ein richtig toller Beruf ist. Aber jetzt war das dran, wo sie sich ausgekannt haben, wo sie wussten, wie es geht, wie man Boot fährt. Die hatten die Erfahrung, die hatten die Ausbildung. Es war ihr alltägliches Geschäft. Ich könnte mir das eine vorstellen, dass Jesus sich bewusst zurückgezogen hat, um mal zu sehen, wo es hinführt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass auch ein Petrus gesagt hat, hey Jesus, jetzt, das machen wir jetzt. Du hast jetzt lange gepredigt, viel geredet, das nehmen wir jetzt in die Hand. Wir fahren hier, das können wir. Da brauchen wir dich jetzt nicht unbedingt dazu. Und das war das, da nehmen sie die Dinge selber in die Hand. Und das ist ja manchmal auch der Grund bei uns, glaube ich, warum so die eine oder andere Schwierigkeit, die eine oder andere Herausforderung in unserem Leben drin ist, dass wir Dinge dann selbst in die Hand nehmen und dann in den Aktionismus verfallen und Dinge tun und unterwegs sind und was machen, weil wir sagen, das kenne ich jetzt. Also meinen Beruf, das weiß ich, da habe ich eine Ausbildung gemacht, das habe ich gelernt, da habe ich Erfahrung, da brauche ich Jesus jetzt eigentlich nicht so. Vielleicht kennt der eine oder die andere das Denken auch. Vielleicht ist das manchmal, oder das ist, glaube ich, manchmal auch der Grund, dass wir uns dann selbst in was hinein manövrieren, wo es richtig schwierig wird. Und dann ist trotzdem das Schöne, dass die Jünger auch, obwohl sie jetzt das vielleicht so selbst in die Hand genommen haben und das Ruder an sich gerissen haben, dass sie natürlich trotzdem ganz klar zu Jesus kommen dürfen, jederzeit. Jesus hat damals geschlafen, wir wissen, dass Gott heute nicht mehr schläft, also aufwecken müssen wir Jesus nimmer, und den Vater ist immer bei uns. Aber das ist das Schöne, wir dürfen tatsächlich jederzeit natürlich dann, auch dort, wo wir selbst uns unser Leben, die Dinge in die Hand genommen haben, dürfen wir natürlich trotzdem beten. Und vielleicht wären die Jünger gar nicht so in eine Todesangst gekommen, wenn sie tatsächlich Jesus hätten mitmachen lassen. Aber nicht so schlimm. Jesus war jetzt, hätte ja auch sagen können, ja, das habt ihr mich da schlafen geschickt, jetzt guckt er selber, wie er wieder rauskommt. Nee, Jesus ist natürlich für sie da und er stillt den Sturm und es wird alles ruhig und alles wird gut. Und vielleicht laufen wir ja manchmal tatsächlich auch selber auch wir so in diese Falle, dass wir sagen, das weiß ich jetzt, da habe ich meine Erfahrungen. Oder eben dieser Aktionismus, dass man gar nicht mehr dran denkt, dass man da jetzt ja beten könnte, Gott bitten könnte. Und ich kenne das von mir schon auch, ich lande da gerade, aber schon eher so zu sagen, oh, das machen wir das und machen wir das. Und irgendwann denke ich, oh ja, und was sagt eigentlich jetzt Gott dazu? Was meint jetzt Gott zu dem, was ich mache? Aber das ist das Schöne, dass wir mit Gott reden dürfen und dass das eigentlich auch, nicht eigentlich, dass das auch so ganz wichtig ist und ganz viel Gutes und oder ganz viel auch verändert. Ich habe die letzten Wochen, letzten 3, 4 Wochen, 2 sehr für mich interessante Sätze zum Thema Gebet gehört, die mich tatsächlich ein Stück weit verändert haben schon und die mir helfen, mir das bewusst zu machen, wo ich auch bin in meinem Leben und was ich auch tue, was ich vielleicht auch selber könnte, ich will aber Gott drum bitten. Der eine Satz war der, die Siege werden im Kämmerlein errungen. Die Siege werden im Kämmerlein errungen. Was heißt das? Jesus sagt ja mal, wenn wir beten, sollen wir in unsere Kämmerlein gehen. Daher kommt das. Und das war das, wenn ich was erreichen will, wenn etwas gut wird im Leben, dann und im Glauben und das, was ich im Glauben und in meinem Leben mache, dann ist es wichtig und eine gute Voraussetzung, vorher dafür zu beten. Die Siege werden im Kämmerlein errungen. Und das hat mich ganz neu wieder angesprochen. Ich habe gemerkt, ja, ich will lernen, wieder wirklich mehr auf für das zu beten, was ich tagsüber mache. Und wir haben das jetzt richtig klasse erlebt. Wir hatten mit A. Ösene, wo ich noch bin, also Asselfingen, Öllingen, Setzingen, Ehrenstetten, so diese Gemeinde, hatten wir Gemeindefreizeit, richtig klasse mit 90 Leuten, Alte und Junge und Kinder, also Jugendkreis war mit dabei, die haben immer selber eine Freizeit und wir haben das aber diesmal zusammen gemacht. Und das war so eine gesegnete Freizeit. Und auch die Bibelarbeiten, von denen ich echt ein bisschen Bammel hatte, waren richtig gut, vor allem die zweite, wo ich gemerkt habe, da hat Gottes Geist gewirkt. Und da haben andere dafür gebetet. Ich habe nochmal bewusst viel dafür gebetet und ja, das eine oder andere auch gesagt, jetzt müsste ich mir das nochmal angucken, nochmal genauer vorbereiten, aber ich bete jetzt da noch dafür und lass mich dann leiten. Und das zu erleben, ein Sieg, ja, aber ich würde sagen, das war richtig klasse. Die Siege werden im Kämmerlein errungen. Wenn ich mit Menschen unterwegs bin und denen im Glauben etwas mitgeben will, dann ist wichtig, dass ich dafür bete und dann, dass Gott mich uns gebraucht. Und ein zweiter Satz, jetzt erst vorgestern habe ich den gehört, wenn wir für Menschen beten, gibt Gott uns Autorität in ihrem Leben. Wenn wir für Menschen beten, gibt Gott uns Autorität in ihrem Leben. Wenn wir mit Menschen in unserem Umfeld über den Glauben ins Gespräch kommen wollen oder wenn wir in Situationen sind, wo es darum geht, mit Menschen unterwegs zu sein, Menschen auf was anzusprechen, was uns vielleicht schwerfällt, dort, wo wir für Menschen beten, gibt Gott uns eine gewisse Autorität in ihrem Leben, in diese Sache hinein, in diese Beziehung, in diese Gespräche hinein. Und das finde ich ja faszinierend, mir wieder ganz neu bewusst zu machen, dort, wo ich mit Menschen ins Gespräch gehen möchte oder vorbereitet dabei sein möchte und es tun möchte, da ist es gut zu wissen, ich bete zunächst mal, weil Gott dann eine Autorität da hineingibt. Und das ist ja nochmal das, was dann für die Jünger ganz wichtig war. Es gibt eine dritte Beobachtung, 2 Gründe, warum sie in den Sturm gekommen sind. Einmal, weil Jesus sie hineingeführt hat, zum anderen auch, warum es so an die Grenzen gegangen ist, weil sie es selber gemacht haben. Und dritte Beobachtung ist ja, Jesus tadelt sie am Ende. Es ist schon nicht sehr einfühlsam, würden wir wahrscheinlich sagen, ja, warum fürchtet ihr euch so? Habt ihr noch keinen Glauben? Da würden wir uns wahrscheinlich bedanken, wenn wir sagen, ganz schwierige Situation gerade und mich verwirrt es, mir fällt es schwer, wenn der Seelsorger sagen würde, warum hast du jetzt Angst? Glaubst du nicht richtig? Würden wir sagen, ja, das, kann doch wohl nicht das Richtige sein. Aber Jesus sagt es hier. Aber interessant ist ja, Jesus sagt es im Grunde nicht, weil er sagt, Mann, warum habt ihr überhaupt Angst? Sie hatten ja Todesangst und das eigentliche Problem war, dass die Angst sie gelähmt hat. Oder das bedacht und aber in unserem Leben mehr oft lähmt uns die Angst, dass wir sagen, oh, das traue ich mich nicht und wer weiß, was da wird. Und dann tun wir es nicht. Das ist das Eigentliche. Warum Jesus, glaube ich, hier den Jüngern sagt, fürchtet euch doch nicht. Habt ihr keinen Glauben? Habt ihr keinen Mut? Dass es weitergeht. Und da kann man uns ja schon mal fragen, was lähmt uns denn in unserem Alltag, Glaube zu leben, in unserem Alltag unterwegs zu sein mit Menschen? Was lähmt uns, Menschen im Alltag auf den Glauben anzusprechen? Ich weiß von mir, mich lähmt da man oft oder eigentlich meistens, lähmt mich dabei, was denken der über mich, wenn ich jetzt von Jesus anfange, wenn ich jetzt vom Glauben rede, da lasse ich mich oft genug abhalten davon. Da lähmt mich die Angst. Aber zu sagen, nee, Jesus sagt, hab Glauben, vertrau mir. Mach's trotzdem. Selten genug mache ich es dann. Wirklich. Da am Lernen sein. Da einen Praxisteil zu lernen. Oder was ich mir jetzt neu vorgenommen habe, ich möchte lernen, wieder mehr auch für Menschen konkret, persönlich auch zu beten, wenn ich ihnen begegne, ob die jetzt Christen sind oder nicht. Zu fragen, darf ich für dich beten? Ich glaube, dass Gott in dieser Welt noch am Wirken ist und deine Situation ist richtig scheiße, richtig schlecht, richtig schwierig. Darf ich für dich beten? Das wieder neu zu machen, da geht es mir eben auch so, deswegen, was denkt ihr jetzt? Und ich sage, ich bete und dann passiert am Schluss nichts. Stehe ich ja blöd da? Lasse ich mich davon lähmen oder bin ich bereit, dann zu beten? Oder ja, habe ich dann den Mut, für Menschen zu beten? Und das jetzt erst erlebt, diese Woche auch wieder in einem Online-Meeting, wo am Schluss noch eine da war, bei so Zoom, die gehen ja dann alle und dann irgendwie ist immer jemand noch, der denkt, mal sehen, wer am Schluss noch übrig bleibt. Und da blieb sie übrig, ich wusste von ihr, dass es ihr ganz schlecht geht und vieles unklar ist, was kommt. Da habe ich mich tatsächlich den Mut genommen, zusammengenommen und gesagt, und darf ich jetzt hier einfach noch online für dich beten und habe dann für sie gebetet. Und ich glaube auch, dass sie hat schon ein bisschen so mit Kirche, aber so dieses, wie wir oft beten, dieses freie Gebet, dieses Gespräch mit Gott wie mit einem Freund, das kennen doch so viele Menschen gar nicht. Was die kennen unter Gebet sind vorformulierte Gebete und dass irgendjemand, der eine besondere Ausbildung hat, beten kann. Aber dass wir mit Gott reden können, das ist für viele ganz überraschend. Und da gibt es viele andere Situationen. Lassen wir uns lähmen von der Angst oder lassen wir uns sagen von Jesus, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr keinen Glauben? Glaube ist genau das, was Jesus hier ja dann auch sagt, was wir am Anfang auch hatten. Glaube ist nicht nur Theorie, sondern Glaube ist genauso auch die Praxis. Glaube ist tätig werden. Die Angst hat die Jünger, sage ich mal ein bisschen so, hat die Jünger gelähmt, Vertrauen in Jesus hätte sie tätig werden lassen. Schade, wenn uns die Angst lähmt. Und ich wünsche mir, dass diese Geschichte mich uns wieder neu ermutigt, in den Herausforderungen, in den Stürmen zu erleben, uns dann auch zu tun, den Mut zu haben, Gott mit einzubeziehen und tätig zu werden, uns nicht lähmen zu lassen. Und so würde ich gerne abschließen, nachher eine kurze Minute vielleicht, oder eine Minute ist ja nicht kurz oder lang, 60 Sekunden, Stille und tatsächlich nochmal, dass jeder für sich das überlegen kann, welchen mutigen Schritt will ich die nächste Woche machen? Was kommt die nächste Woche, was will ich machen? Vielleicht gibt es eine schwierige Situation, wo es nötig ist, mal ein Gespräch zu führen. Sich tatsächlich das vorzunehmen für die kommende Woche, das will ich da machen. Vielleicht ist es nötig, irgendwo Versöhnung anzubieten oder um Entschuldigung zu bitten. Ist auch so Sturmerfahrung für manche. Vielleicht gibt es aber auch Leute in eurem Umfeld, wo ihr sagt, eigentlich wäre es gut für die Person, da nochmal zu fragen, wie es ihr geht und dann auch persönlich mit ihr für sie zu beten. Nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern eben auch mit ihr. Oder vielleicht gilt es auch, das ein oder andere Glaubensgespräch zu führen. Da also mal so nochmal jeder für sich drüber nachzudenken, mit Gott, mit Jesus ins Gespräch zu gehen und ihn um Mut zu bitten für diese eine Herausforderung, vielleicht für diesen einen Schritt, es praktisch werden zu lassen, Praxisteil dem Theorieteil anzuschließen und nicht nur eben drüber nachzudenken, sondern auch tätig zu werden. Also jetzt eine Minute Zeit, darüber für sich persönlich nachzudenken, mit Jesus ins Gespräch zu gehen. Wo willst du mich gebrauchen und gib mir den Mut dafür? Herr Jesus, Vater im Himmel, wir danken dir für das, dass du immer bei uns bist, dass du nicht schläfst und dass wir jederzeit zu dir kommen dürfen. Herr Jesus, ich will dir aber auch bekennen, wir wollen dir bekennen, dass wir Glaube manchmal so auch theoretisch leben und wir wissen viel und es ist schön, dich gut zu kennen. Das ist, wo wir uns manchmal im Alltag vielleicht drücken vor dem einen oder anderen, weil uns der Mut fehlt, weil wir Angst haben. Das ist, wo wir vielleicht uns nicht trauen, mit Menschen über dich zu reden, wo es eigentlich mal dran wäre, wo wir uns nicht trauen, für jemanden zu beten. Oder auch um Versöhnung zu bitten, damit dein Reich sichtbar wird. Du siehst das Ganze und ich danke dir dafür, dass wir da mit dir unterwegs sein dürfen, dass wir dazulernen dürfen, Herr. Und ich will dich bitten, dass du uns diese Sehnsucht auch in unser Herz immer wieder schenkst, dass wir unseren Glauben nicht nur theoretisch leben, nicht nur am Sonntag leben, sondern auch unter der Woche, weil das ist, was du gedacht hast und weil das ist, wie Glaube, mit die Beziehung zu dir richtig lebendig und wunderbar und schön wird. Danke, dass das auch das ist, was den Glauben wirklich ausmacht. Lass uns da mutig sein. Und du siehst und hast gehört, weil jeder Einzelne so eine Situation vielleicht jetzt hat, eine Person, bitte gib du uns da den Mut, das Gute, was du gibst, weiterzugeben und ein Zeugnis zu sein für dich und selber zu erleben, wie unser Glaube ganz neu wieder Freude gewinnt und wie wir erleben, dass du wirkst in dieser Welt. Danke dafür, dass du uns da hilfst dabei. Amen. Wir singen ein Lied miteinander. Vielen Dank. Wir beten miteinander, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und gibt dir seinen Frieden. Amen.